Ich habe mir Folgendes überlegt. Ich möchte heute Abend drei Sachen machen. Und zwar möchte ich zum einen, wie das auch im Titel angegeben war, was sagen zu Critical Whiteness Studies, also mehr den angloamerikanischen Raum kurz beleuchten, dann kritische Weißseinsforschung in Deutschland, was dazu sagen und dann den Dreh kriegen zu Fragen von praktischer antirassistischer Arbeit. Also, der Titel meines Vortrags lautet Critical Whiteness, die Bedeutung der Norm Weißsein in Theorie und politischer Praxis. Ich beginne mit einem Zitat von Michel Foucault. Durch welches Ausschließungssystem, durch wessen Ausmerzung, durch die Ziehung welcher Scheidelinie, durch welches Spiel von Negation und Ausgrenzung kann eine Gesellschaft beginnen zu funktionieren? Mit seiner Frage verweist Michel Foucault auf die Tatsache, dass Ausschließungssysteme, Ziehung von Trennlinien und Ausgrenzungsmechanismen notwendige Voraussetzungen für das Funktionieren einer Gesellschaft bilden. Diese Ausschließungssysteme arbeiten mit Entgegensetzungen, oben, unten, reich, arm, männlich, weiblich, weiß, schwarz, legal, illegal, gesund, krank. Ein Element dieser Gegensatzkonstruktion repräsentiert jeweils die Norm, männlich, weiß, gesund und so weiter. In meinem Vortrag möchte ich ein normatives Element Weißsein herausgreifen und genauer analysieren. Dabei greife ich auf Forschungsergebnisse schwarzer Theoriebildung in Deutschland zurück, denn die Untersuchung von Weißsein ist traditionell Bestandteil schwarzer deutscher Wissensproduktion. Dies gilt es hervorzuheben, denn es scheint sich hierzulande, insbesondere im akademischen Bereich, die Vorstellung zu verfestigen, die Auseinandersetzung mit Weißsein sei eine von Weißen initiierte und etablierte Angelegenheit. Dabei schrieb bereits im Jahr 1986 die schwarze Deutsche Eleonore Wiedenroth in ihrem Beitrag für den Verband Farbe bekennen, afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte. Über schwarze Deutsche Zitat: Ihnen gemeinsam ist die Abweichung von der allgemein nicht benannten Norm, dem Weißsein. Im Unterschied zu den 80er Jahren sind die Interventionen von Migrantinnen, Migranten und schwarzen Deutschen heute nicht mehr zu überhören. Sie brechen sich mehr und mehr Bahn in öffentliche Räume, irritieren Selbstverständlichkeiten und fordern eine kritische Auseinandersetzung mit gewaltvollen Normativitäten, also eben auch mit der Normativität von Weißsein. Wie gesagt, ich möchte es jetzt dreiteilen und erstmal ganz überblicksmäßig zu den Critical Whiteness Studies kommen. Doch bevor ich das mache, möchte ich noch ganz kurz die Begriffe klären, weil es sehr umstritten ist, wie jeweils die Bedeutung sind. Ich benutze den Begriff Menschen of Color, synonym zu schwarze Menschen. Menschen of Color bezieht sich laut Kini Ha, Nicola Laureal-Samaray und Sheila Mesorica auf solche Menschen, die, Zitat, die gemeinsame, in vielen Variationen auftretende und ungleich erlebte Erfahrung teilen, aufgrund körperlicher und kultureller Fremdzuschreibung der weißen Dominanzgesellschaft als anders und unzugehörig definiert zu werden. Zitat Ende. Das ist in dem Buch, was ich euch sehr ans Herz legen möchte. Revision ist jetzt vor ein paar Monaten erschienen. Revision, postkoloniale Perspektiven von People of Color auf Rassismus, Kulturpolitik und Widerstand in Deutschland. Von den dreien herausgegeben. Ich gebe es mal rum, wen es interessiert. Es ist wirklich eine Explosion von Kreativität. Gut, das zur Definition Menschen of Color. Mit dem Begriff Weiße bezeichne ich alle Menschen, die sich nicht mit Rassismus auseinandersetzen müssen. Ich rede in Bezug jetzt auf den ersten Teil von Whiteness, Blackness und in Bezug auf den zweiten und dritten Teil von Weißsein, Schwarzsein. Ich möchte das nicht so verstanden wissen, als wäre das sozusagen eine Bestätigung dieser Entgegensetzung oder eine Essentialisierung schlimmstenfalls, sondern es geht darum, dass es politisch notwendig ist, da so zu reden. Es ist, denke ich, eine notwendige Strategie, um Herrschaftsverhältnisse überhaupt sichtbar machen zu können. Gut, jetzt komme ich zum ersten Teil, dem Abriss der angloamerikanischen Critical Whiteness Studies. Die Critical Whiteness Studies haben angefangen ungefähr Anfang der 90er Jahre, einen richtigen Boom gab es im Jahr 1997 und seitdem gibt es eine Flut von Artikeln, Büchern, vorwiegend in den USA. Und das, was ich jetzt vorstelle, ist wirklich nur sehr grob. Zum einen gibt es Übereinstimmungen, es gibt aber auch sehr viele strittige Punkte. Zu den Übereinstimmungen gehört die Grunddefinition. Alle sind sich darin einig, dass die Critical Whiteness Studies sich befassen mit der Erforschung der historischen und sozialen Konstruktion von Whiteness, ebenso wie sie den sie begleitenden Auswirkungen dieses Konstruktionsprozesses. Also diese Definition hat zwei Elemente, Konstruktion und Realität, also die realen Auswirkungen. Zum Konstrukt. Das bedeutet, es ist möglich, dass für bestimmte Menschen, die heute als weiß wahrgenommen werden, diese Zuschreibung erst seit kurzem gilt. Whiteness kann erkauft, erkämpft und verloren werden, daher ist es alles andere als kohärent, stabil und zeitlos. Also vergesst Hautfarbe. Ja? Vergesst das, man kann doch sehen, ob jemand schwarz ist oder nicht. Es ist eine Frage der historischen Konstruktion. War Whiteness zunächst ein angelsächsisches Attribut, wurde die Personengruppe, die als weiß galt, nach und nach erweitert. Wenn europäische Immigrantinnen und Immigranten, beispielsweise keltischer, armenischer, italienischer und slawischer Herkunft, galten beim Eintreffen in die USA keinesfalls als weiß und erkämpften sich das privilegierte Whiteness im Verlauf des 19. Jahrhunderts. Den Critical Whiteness Studies geht es darum nachzuweisen, dass es sich bei Whiteness um ein brüchiges Konstrukt handelt, das alles andere als homogen ist. Zur zweiten Dimension der Definition von Critical Whiteness Studies ist der Realitätsbezug. Und dies bezieht sich auf die Tatsache, dass Menschen, werden sie zu einem bestimmten Zeitpunkt als weiß definiert, über eine Reihe von Privilegien, materieller, aber auch immaterieller Art verfügen. Whiteness gilt hier also als Besitz, den man erringen kann. Besitz bedeutet auch den Besitz ganz konkreter Privilegien, zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt oder bei der Wohnungssuche. Die weiße Feministin Peggy McIntosh hat eine ganz lange Liste von Privilegien zusammengestellt. Ich lese jetzt nur einige davon vor. Ich kann den Fernseher einschalten oder die erste Seite der Zeitung aufschlagen und Menschen meiner Hautfarbe überall repräsentiert sehen. Wenn man mir von der Geschichte unseres Landes oder von der Zivilisation erzählt, wird mir gezeigt, dass es Menschen meiner Hautfarbe waren, die es zu dem gemacht haben, was es ist. Ich kann mit vollem Mund sprechen, ohne dass jemand dies meiner Hautfarbe zuschreibt. Ich werde nie aufgefordert, für alle Menschen meiner rassischen Gruppe zu sprechen. Zitat Ende. Einigkeit besteht auch darüber, dass es notwendig ist, Whiteness zu markieren. Und zwar als integraler Bestandteil von Rassifizierungsdynamiken. Rassifizierung bedeutet den Prozess der Herstellung von Menschen als vermeintliche Zugehörige einer, in Anführungszeichen, Rasse. Also Rassifizierung bedeutet beispielsweise, bestimmte Körperteile mit einer Bedeutung zu belegen und zu sagen, das ist jetzt ein Aspekt von einer bestimmten vermeintlichen Rassezugehörigkeit. Und Rassifizierung betont, dass es immer Prozesse der Herstellung ist, dass es nichts Natürliches gibt, nichts Biologisches, keinen biologischen Anhaltspunkt, sondern lediglich diese politisch gewollte Rassifizierung. Das bedeutet es. Die Forscherinnen und Forscher zu den Critical Whiteness Studies sind darüber einig, dass die Markierung von Whiteness es ermöglicht, alle Menschen, nicht nur die sogenannten Nicht-Weißen, innerhalb rassistischer Strukturen zu positionieren. Das wirkt sich so aus, dass zum Beispiel die Vorstellung von farbigen Menschen, in Anführungszeichen, sich damit erledigt. Ja, es ist sozusagen, die Weißen sind dann, was sind sie dann? Menschen, und die anderen sind farbige. Also sozusagen die Vorstellung der Critical Whiteness ist, das reinzuholen und zu sagen, alle sind in bestimmter Weise rassifiziert, also Weiße auch. Einigkeit besteht auch darin, dass es sich bei Whiteness um eine relationale Kategorie handelt. Das heißt, Whiteness kann nur im Gegenüber zu Blackness erforscht werden. Cornel West, er gehört zu den führenden afrikanisch-amerikanischen Intellektuellen heutzutage. Cornel West zufolge kann man, Zitat, die binäre gegensätzliche Logik der Bilder zu Blackness nicht dekonstruieren, ohne sie auf die entgegengesetzte Bedingung von Whiteness selbst auszudehnen. Also beides im Gegenüber. Strittige Punkte. Dass eine kritische Auseinandersetzung mit der Normativität von Whiteness, mit Whiteness als Fiktion und gewaltvoller Realität wissenschaftlich erforderlich und politisch sinnvoll ist, gilt in der angloamerikanischen Forschung als unumstritten. Heftig debattiert hingegen wird die Verortung dieser Auseinandersetzung in institutioneller und damit in politischer Hinsicht. Viele befürchten die Loslösung der Whiteness-Forschung von den Erkenntnissen und Debatten der Black Studies, und die sind ja in den USA schon lange etabliert. Und sie befürchten die Etablierung eines Studiengangs, sowas wie White Studies, der dominiert von weißen Wissenschaftlerinnen und losgelöst von der politischen Agenda der Bekämpfung von Rassismus eher zur Rezentrierung von Whiteness als zu seiner Dezentrierung führt. Hinzu kommt die Problematik der Bezeichnung. White Studies suggeriert, es handele sich hier um einen spezifischen Forschungsbereich, der nun vermeintlich erstmals eine akademische Würdigung erfährt, obwohl alle Lehrinhalte, die traditionell an Universitäten vermittelt werden, unter die Rubrik White Studies fallen, da sie weiße Perspektiven und Fragestellungen privilegieren. Und das gilt natürlich auch für bundesdeutsche Studiengänge, die man alle von wenigen Ausnahmen abgesehen als White Studies bezeichnen könnte. Der zweite strittige Punkt ist die Frage, ist Whiteness eine ethisch-politisch eindeutige oder eine zwiespältige Kategorie? Da gibt es grob gesagt zwei Richtungen. Die erste Richtung, die als materialistisch bezeichnet werden kann, versteht Whiteness grundsätzlich als gewaltförmige, destruktive Ideologie, die mit weißer Vorherrschaft gleichzusetzen ist. Whiteness als Ideologie, sagen sie, prägt alle Bereiche der Gesellschaft, errichtet und stabilisiert Machthierarchien, verteilt Privilegien und ist mit ökonomischer Ausbeutung untrennbar verwoben. Daraus folgt, dass es sich bei Whiteness um eine eindeutig negative Kategorie handelt, die entschlossen bekämpft und schließlich abgeschafft werden muss. Die Vertreterinnen und Vertreter dieser Richtung sehen White als politische Kategorie. Das bedeutet, sie behaupten, dass Weiße aus dem Club austreten und Verrat üben können. Verrat ist ihr Begriff, indem sie ihre Privilegien ablehnen. Motto: Verrat an Whiteness bedeutet Loyalität gegenüber der Menschheit. Das ist also die eine Richtung, kommt aus der New Left, aus der neuen Linken und behauptet eben, diejenigen Weißen, die nicht mehr mitspielen wollen, sagen einfach, erklären durch einen Akt des Willens, ich will da nicht mehr mitmachen, ich steige aus, und sie sagen, das ist auch möglich und von da an sind sie nicht mehr weiß. Also das ist mein politisch. Ja, wie gesagt, es hat nichts zu tun mit dem Äußerlichen. Sie sehen sich mehr so als eine Avantgarde, anders als eine andere Gruppe, die ein anderes Verständnis entwickelt hat, die kommen mehr aus der Richtung der progressiven Pädagogik und sehen sich gegenüber einer großen Gruppe von weißen Studierenden, die sie gewinnen möchten für antirassistische Arbeit, und sehen sich mit ganz anderen Problemen konfrontiert. Denn sie sagen, wenn Whiteness ausschließlich mit Dominanz und Rassismus assoziiert ist, also eindeutig negativ, muss abgeschafft werden, stellt sich die Frage, welche Identifikationspunkte Weißen bereitgestellt werden, die sich weiße Erfahrungen nur rassistisch vorstellen können. Sie sagen, ohne positive Identifikationspunkte werden Schuldgefühle und schließlich rassistische Haltung befördert. Ja, sie sagen, wir können weiße Studierende nicht motivieren für eine antirassistische Arbeit, wenn wir ihnen nur vorhalten, Whiteness ist schrecklich und furchtbar und brutal und grausam. Dann produzieren wir eigentlich mehr Rassisten als Antirassisten, sagen sie. Daher fordern sie, dass Whiteness neu zur Sprache gebracht werden muss und nicht abgeschafft werden darf. Sie gehen also von einer ethisch-politisch mehrdeutigen weißen Identität aus, die nicht als rassistisch, sondern vielmehr als widersprüchlich und potenziell produktiv im Hinblick auf die Überwindung weißer Vorherrschaft definiert werden sollte. Ziel ist es, und damit ist auch schon jetzt ein Hauptproblem benannt, ich zitiere, zur Schaffung einer positiven, stolzen attraktiven, antirassistischen, weißen Identität beizutragen. Zitat Ende. Der Zusammenhang von Stolz und Weiß begegnet in ganz, ganz anderen Diskursen. Ku Klux Klan zum Beispiel. Insofern ist es, denke ich, auch teilweise problematisch. Soweit die Debatten in den USA. Ich komme jetzt zum zweiten Teil, zu der kritischen Forschung zu Weißsein in Deutschland. Weißsein ist eine ebenso sperrige wie problematische Begrifflichkeit. Es handelt sich um einen Neologismus, also um eine Wortneuschöpfung. Allerdings haben die Inhalte von Weißsein eine lange Tradition in Deutschland. Denn schon zur Zeit der Aufklärung gab es in Deutschland explizite Vorstellungen darüber, was Weißsein bedeutet. So schrieb der Philosoph Immanuel Kant, wir sind hier am Ende des 18. Jahrhunderts, Zitat, die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen. Zitat Ende. In einer anderen Schrift schreibt er, Zitat, Weiße enthalten alle Triebfedern der Natur in Affekten und Leidenschaften, alle Talente, alle Anlagen zur Kultur und Zivilisierung und können sowohl gehorchen als herrschen. Sie sind die einzigen, welche immer in Vollkommenheit fortschreiten. Zitat Ende. Seit der Zeit der Aufklärung galt Weißsein als Inbegriff sowohl von Zivilisation als auch von menschlicher Intelligenz. Kant schrieb über einen Afrikaner, Zitat, kurzum, dieser Kerl war vom Kopf bis auf die Füße ganz schwarz, ein deutlicher Beweis, dass das, was er sagte, dumm war. Zitat Ende. Georg Friedrich Wilhelm Hegel bezweifelte, dass Schwarze überhaupt Menschen sind, zum, jetzt werde ich ein rassistisches Wort benutzen, in dem Zitat, weil er das so verwendet. Allerdings finde ich es wichtig, das auch nur zu reduzieren auf die Bereiche, wo es historisch notwendig ist. Deswegen natürlich in Anführungszeichen. Zum Neger schrieb er, Zitat, es ist nichts an des menschlichen Anklingende in diesem Charakter zu finden. Zitat Ende. Im Umkehrschluss bedeutet das, im weißen Charakter ist das Menschliche zu finden. In Deutschland war das Wissen um die Existenz von Rassen und Weißsein als Signatur von Zivilisation und Intelligenz spätestens seit Ende des 18. Jahrhunderts in wissenschaftlichen Zusammenhängen etabliert und auch vielfach durch einen Göttinger Philosophen auch in bürgerlichen Kreisen bekannt und verbreitet. Das bedeutete nicht, dass immer klar war, wer als weiß galt und wer nicht. Insbesondere die Epoche des deutschen Kolonialismus, die formal von 1884 bis 1918 dauerte, zeigt, dass es sich bei Weißsein um ein umkämpftes Terrain und um einen Gegenstand von Verhandlung handelte. Also genauso wie in den USA war nicht richtig klar, wer eigentlich zu der einen und wer zu der anderen Gruppe gehört. Der Kolonialstaatssekretär Solf zum Beispiel schrieb im Mai 1912, Zitat, wir sind Deutsche, wir sind Weiße und wollen Weiße bleiben. Zitat Ende. Es war also offenbar nicht so ganz deutlich, dass die, die Weiße sind, es auch unbedingt bleiben. Umstritten war, was Weißsein bedeutet, wer als Weiß und wer als Schwarz galt. Der Anlass waren die sexuellen Beziehungen, die weiße deutsche Kolonisten mit kolonisierten Frauen eingingen. Dass einige von ihnen heirateten und Familien gründeten, führte zu heftigen Debatten um die, jetzt kommt wieder ein rassistischer Begriff, den ich nur zitiere, weil er sozusagen als Terminus technicus in der Geschichtswissenschaft verankert ist. Also es gab Debatten um die sogenannten, in Anführungszeichen, kolonialen Mischehen, die in der Metropole 1905 und dann nochmal 1912 ihre Höhepunkte erlangten, diese Debatten. In erster Linie ging es um den Widerspruch zwischen der Einheit der Familie als Grundlage nationalstaatlicher Organisationen. Das bedeutet Einheit der Familie, das heißt die schwarzen Ehefrauen und dann die Kinder, weil die Frauen mit einem weißen Deutschen verheiratet waren, bekamen sie automatisch die Reichsangehörigkeit. Ja, das war sozusagen nach dem Vater, dem Ehemann, richtete sich die Nationalität der ganzen Familie, das war die Grundlage. Und auf der anderen Seite die eugenische Forderung nach Rassereinheit, in Anführungszeichen. Nach rassistischer Logik gab es afrodeutsche Kinder gar nicht, denn Deutsch beinhaltete ja bereits Weiß. Es gab also ein Problem, dass sozusagen plötzlich schwarze Reichsangehörige existierten, die aber nicht weiß waren. So gab es Überlegungen seitens der Kolonialregierung. Der Gouverneur Seitz äußerte das 1913, ob man, Zitat, Farbigen, welche nach Erziehung, Lebenshaltung und Charakter es verdienen, die Eigenschaft eines Weißen verleihen könnte. Zitat Ende. In einigen Fällen, so die Historikerin Fatima El-Tayeb, wurde auch so verfahren. Afrodeutsche Ehefrauen und ihre Kinder wurden zu weißen Ehrenhalber. Wichtig ist für die Weißseinsforschung, dass es die Zeit des deutschen Kolonialismus war, als Rasse zur zentralen Ordnungskategorie sozialer Beziehungen wurde. In dieser Zeit wurde Rasse etabliert, nicht zur Zeit des Nationalsozialismus. Und zum anderen wurde während dieser Zeit die Gleichsetzung von Deutschsein und Weißsein zementiert. Die Vorstellung einer Gemeinschaft, die sich über gemeinsame Abstammung definiert, ist bis heute nicht verschwunden. Das deutsche Staatsbürgerschaftsrecht gründet, trotz einiger Modifikationen in jüngerer Zeit, nach wie vor auf dem völkischen Konzept blutsmäßiger Abstammung, dem jus sanguinis, verkoppelt mit der Vorstellung angeborener nationaler Tugenden, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Somit sind Echos kolonialer Rassifizierungsdynamiken noch heute wahrnehmbar, zum Teil modifiziert, meist kodiert, aber noch da. Rasse ist nicht out. Noch immer sind Geschichten auf die Haut geschrieben, noch immer erzählen Körperkartografien von Herkunft, Heimat und Gemeinschaft. Und auch vom Grad der Intelligenz. Kürzlich, das habt ihr sicherlich gehört, äußerte der Medizin-Nobelpreisträger James Watson, sich dahingehend, Schwarze seien weniger intelligent als Weiße. Er kritisiert die Annahme, die Intelligenz der Schwarzen sei, Zitat, dieselbe wie unsere, obwohl alle Tests zeigen, dass dem nicht wirklich so ist. Zitat Ende. Der Fokus der Weißseinsforschung in Deutschland, und das ist eben ein Unterschied zu den USA, ist die Kritik an dem Mythos eines weißen Deutschlands und Kritik an weißen Identitäten, die, Zitat, eine Gleichzeitigkeit von Deutschsein und Schwarzsein für kategorisch unvereinbar erklären, Zitat Ende von Nicolas Lauré als Samaray. Das bedeutet, spezifisch für die Weißseinsforschung in Deutschland sind zwei Aspekte. Zum einen, wichtig ist die historisierende, also immer im Rückbezug auf die Geschichte sich definierende Auseinandersetzung mit der spezifisch völkisch-rassistischen Bedeutung von weißer Normativität. Damit verbunden notwendig der Bezug auf deutschen Kolonialismus. Also das ist sozusagen diese im Grunde postkoloniale Bezugsrahmen ist zentral für die Forschung hier zu Weißsein. Der zweite Aspekt bezieht sich auf eine herrschaftskritische Ausrichtung, das heißt eine Kritik an gesellschaftlichen Machtverhältnissen und notwendig damit verbunden eine Kritik an weißen Privilegien. Postkolonial und herrschaftskritisch, das sind die beiden Eckpunkte. Es gibt allerdings leider in letzter Zeit mehr innerhalb des akademischen Bereiches Tendenzen, die sehr, wie soll ich sagen, dekonstruktivistisch arbeiten, sehr stark den Konstruktcharakter von Weißsein betonen und keinerlei oder nur sehr wenig herrschaftskritische Ambitionen haben. Es wird euch nicht wundern zu hören, dass es ausschließlich weiße Personen sind, die diese Richtung vertreten. Der Hintergrund für die Auseinandersetzung mit weißer Privilegierung ist die Tatsache, dass in Deutschland Weißsein einen Nicht-Ort definiert, eine Bezeichnung ohne Inhalt, eine Normalität, die sich nur über das beschreiben lässt, was sie nicht ist. Nicht ausländisch, nicht exotisch, nicht fremd. Anders als Menschen of Color gelten Weiße niemals als Repräsentantinnen und Repräsentanten ihrer Gruppe. Ich werde nie gefragt, und was sagen Sie als Weiße dazu? Oder, na, als Weiße sind Sie natürlich Expertin auf diesem Gebiet. Oder, diese Karriere ist doch eher untypisch für Leute wie Sie, nicht? Oder, das ist bestimmt nicht leicht für Sie in Deutschland zu leben, so fern der Heimat. Ein weißes Privileg ist nicht über die Bezeichnung von Wundpflaster als Hautfarben zu stolpern. Ein weißes Privileg ist auch die Selbstverständlichkeit, einfach dazu zu gehören, heimisch und in Deutschland historisch verwurzelt zu sein. Ich möchte jetzt diese Frage der weißen Privilegien konkretisieren auf antirassistischen Aktivismus. Ich denke, dass Weiße in ihrer politischen Arbeit oft ihre weißen Privilegien umsetzen und nutzen, wenn auch meist unbewusst. Ich komme jetzt also zum dritten Teil, zur Bedeutung der Norm Weißsein in politischen Praxen. Meine Leitfragen sind: Welches sind typisch weiße Denk- und Verhaltensmuster weißer Aktivistinnen und Aktivisten in antirassistischen Zusammenhängen? Das heißt, ich unterstelle, es gibt typisch weiße Denk- und Verhaltensmuster. Wir wissen nur häufig nicht, welche das sind. Wo aktivieren wir unbewusst weiße Privilegien? Durch welche Muster tragen weiße Antirassistinnen und Antirassisten dazu bei, dass Rassismus weiterhin funktioniert? Also die Eingangsfrage von Michel Foucault in Bezug auf die Trennlinien, die dafür sorgen, dass eine Gesellschaft funktioniert, lässt sich, denke ich, auch übertragen auf Aktivismus und die Frage, welche Trennlinien, die wir ziehen, dazu helfen, dass der Widerstand funktioniert. Jetzt ist es natürlich ein bisschen schwierig. Ich kann jetzt nur sozusagen aus meinen Erfahrungen von antirassistischer Arbeit berichten. Gut, also was ich sehr häufig erlebe, ist eine Art moralischer Hierarchiebildung. Vielleicht gibt es das auch in Zusammenhängen, in denen ihr arbeitet. Und zwar, so ich es kennengelernt habe aus Berlin und auch aus Oldenburg, ist es häufig so, dass es so eine Hierarchie gibt von der guten Arbeit, vermeintlichen effizienten Arbeit und der weniger. Also albern, kacker ist Bildungsarbeit, also die mit ihren Metaplan-Kärtchen da rumrennen und warm und trocken sitzen, das ist überhaupt nichts wert. Demos, Arbeit mit Illegalisierten, Einfahren, das ist radikal, das ist richtig. Mein Gedanke ist, dass der Maßstab für die Einschätzung und Wertung der jeweiligen aktivistischen Arbeit die Leidensbereitschaft der Aktivistin ist, des Aktivisten. Also, die da in sicheren Räumen ihre Kärtchen aufhängen, das ist ja, die leiden ja nicht für die Sache. Also können das ja nicht so ernst meinen, das ist mehr so das Hobby. Und die, die einfahren, das sind die, die sich wirklich einsetzen, die Risiken eingehen und die eben an vorderster Front zu kämpfen bereit sind. Leiden für die Sache, diese Diskurse kennen wir aus dem religiösen Fundamentalismus. Und als Theologe würde ich natürlich sagen, wir können diese ganzen Leidensdiskurse nicht verstehen, ohne die Religion, die Dominante, nämlich das Christentum in unserem Kulturkreis zu bedenken und insbesondere Fragen der Kreuzestheologie, also Jesus, der Leidende am Kreuz, mit zu reflektieren. Ich finde das hochproblematisch. Das ist so der eine Bereich. Zum anderen denke ich, dass es typisch weiße Muster gibt, von Verhaltensweisen, von Reaktionen, von Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung. Und ich will das jetzt nicht einfach so als These in den Raum stellen, sondern ich möchte das anhand von biografischen Überlegungen darstellen. Der Ausgangspunkt war, dass ich vor einiger Zeit einen Workshop gemacht habe, zusammen mit einer weißen Kollegin, zum Thema Weißsein und Geschlecht. Und an diesem Workshop haben sehr viele schwarze Menschen of Color teilgenommen. Und während dieser Veranstaltung habe ich etwas ausgesprochen Rassistisches gesagt und war furchtbar entsetzt. Und dass nach so vielen Jahren antirassistischer Arbeit mir sowas passiert. Also bei mir sind es 16, 17 Jahre. Und es war der Auslöser dann durch, natürlich, die Schwarzen haben waren sehr verletzt, sehr erbost, haben den Raum verlassen. Es gab ein riesiges, eine riesige Auseinandersetzung und in den Gesprächen, vor allen Dingen natürlich mit meiner Bezugsgruppe, aber auch mit anderen, wurde mir klar, dass ich im Laufe der Jahre, würde ich jetzt sagen, im Rückblick ein typisch weißes Selbstverständnis entwickelt habe, das auf drei Illusionen basiert. Erstens, ich kann Rassismus verlernen. Zweitens, ich kann das allein. Drittens, ich bin die bessere Weiße, deshalb kann ich ignoranten Weißen etwas beibringen. Also, zur ersten Illusion, ich kann Rassismus verlernen. Als ich begann, mich mit meinem Weißsein auseinanderzusetzen und mir klar wurde, wie tief meine Denk- und Verhaltensweisen rassistisch geprägt sind, beschloss ich unverzüglich, etwas dagegen zu unternehmen. Ich dachte, wenn ich mich selbstkritisch mit Rassismus auseinandersetze, wenn ich von schwarzen Frauen, also ich komme aus der damals noch Berliner Lesbenwochenszene, wo ganz viel diskutiert wurde, Konfrontationen, schwarze Frauen, Feminismus und so weiter. Und damals hatten die schwarzen Frauen in Berlin gefordert, lest, belästigt uns nicht mit Fragen, lest. Und das wollte ich auch tun. Alles, was es dazu gibt, hatte ich mir vorgenommen. Und dann eines Tages dachte ich, so ungefähr in 20 Jahren, würde ich dann keine Rassistin mehr sein. Ich habe es einer schwarzen Freundin erzählt und die sagte nur, oh, 20 Jahre, du bist aber optimistisch. Der Begriff des Verlernens begegnet auch meiner Erfahrung nach in antirassistischen Zusammenhängen und ist problematisch, wenn er so verstanden wird, als münde das Verlernen früher oder später in einen rassismusfreien Zustand. Es dauerte eine Weile, bis ich begriff, dass meine Vorstellung, ich könne meinen Rassismus zügig loswerden, typisch ist für Weiße, die beginnen, sich mit dieser Gewaltstruktur auseinanderzusetzen. Ich war sehr erleichtert, als ich bei Toi Derricotti, das ist eine afrikanisch-amerikanische Schriftstellerin, die hat ein Buch geschrieben, Black Notebooks, und da macht sie darauf aufmerksam, dass schwarze Menschen seit Generationen und ihr Leben lang mit den Wunden des Rassismus leben müssen, während, sie schreibt, während weiße Menschen, wenn ein tiefer Schmerz in Bezug auf Rassismus enthüllt wird, oft wollen, dass er unverzüglich behandelt und geheilt wird und sie von ihm erlöst sind. Zitat Ende. Das hat mich ehrlich gesagt sehr erleichtert, weil ich dachte, okay, das ist jetzt nicht nur mein Knall, sondern das ist einfach ganz normal, ist ganz typisch weiß, dass das so dieser Wunsch besteht, ah, oh, ich will es schnell wieder loswerden. Ich brauche nur Rezepte und dann mache ich das. Dann lerne ich die ganzen Wörter, die ich nicht sagen darf und die richtigen Bezeichnungen. Und dann kann mir nichts passieren. Dann bin ich auf der sicheren Seite. Auf dem Weg zu dieser Erlösung, zu diesem Loswerden, habe ich etwas inszeniert und tue das auch immer noch, dass ich das Einzelkämpferinnentum nenne, mit großem I. Das heißt, zweite Illusion, ich kann das allein. Rassismus verlernen. Mein Selbstbild war und ist, dass der weißen Antirassistin als vereinzelte Erscheinung mit Seltenheitswert. Es gibt ein Bändchen von Amoha Three Rivers, das ist im Englischen ursprünglich erschienen und dann übersetzt worden mit dem Titel Kulturelle Etikette, ein Ratgeber für die wohlmeinende Antirassistin. Und das ist sehr interessant, schon der Titel ist wirklich Programm, die wohlmeinende Antirassistin. Eine, das bin ich. Der Singular und auch in den Texten, tu dies, mach nicht das, sei nicht so, sei so, immer im Singular. Der Singular verstärkt den Eindruck, die Antirassismusarbeit weißer Menschen sei eine persönliche Angelegenheit, die die Einzelne, der Einzelne allein bewältigen muss. Es gibt eine Interviewstudie, die die weiße Soziologin Ruth Frankenberg vor Jahren erstellt hat. Da hat sie auch Interviews gemacht mit weißen Antirassistinnen. Und Frankenberg stellt fest, dass jede, Zitat, ihr Streben nach Rassismusbewusstsein eher als eine private Reise denn als eine kollektive oder soziale beschrieb. Die Folge davon war, dass das Thema der Komplizenschaft weißer Frauen mit Rassismus drohte, eine eher existenzielle denn politische Frage zu werden. Zitat Ende. Also existenziell bedeutet, ich bin so, warum bin ich so, ich bin so gewalttätig und wie kann ich das ändern, statt zu sagen, ich bin ein Produkt einer bestimmten rassistischen Gesellschaft. Und so wie ich mich verhalte, verhalten sich Millionen und Abermillionen andererweise auch. Das wurde uns antrainiert und das hat nichts zu tun mit meinem persönlichen Werdegang oder etwas Ähnlichem. Die weißen Aktivistinnen aus dieser Studie beschrieben ihr Engagement als eine beschwerliche Reise, geprägt von Einsamkeit und kontinuierlichem Scheitern an der Übermacht des institutionellen Rassismus. Ja, und das ist immer wieder ein Mechanismus. Ich war neulich in Hamburg bei einem Vortrag und da ging es in Diskussion, sagte eine, ja, ich muss ja auch überlegen, was ich dann machen kann und ich. Und ich habe gesagt, nein, nicht du. Wenn du so anfängst, dann ist schon klar, dass nach der kürzesten Zeit bist du erschöpft, ausgelaugt, weil sozusagen diese Vorstellung, ich mache das ganz allein, ich kann das, ich muss mich nur auseinandersetzen, so können keine Veränderungen stattfinden. Jedenfalls nicht lang anhaltende. Ein Grundbaustein des weißen Einzelkämpfertums ist Misstrauen gegen andere Weiße. Tatsächlich gibt es selbstverständlich viele Weiße, die sich unsensibel bis gewalttätig verhalten und vergleichsweise wenige Weiße, die sich ernsthaft antirassistisch engagieren. Jedoch meine ich hier eine weiße Haltung, die Joni Mayer, das ist eine weiße Aktivistin aus den USA, sie hat eine ganz tolle Diplomarbeit zu diesen typischen weißen Mustern geschrieben und sie nennt dieses Phänomen This Space is Too White. Beispiel, ich komme zu einem Anti-Rat-Treffen und sehe ganz viele Weiße. Ich denke, oh shit, das kann ja nichts werden. Ja, sozusagen, ich bin natürlich die Gute, selbstverständlich, aber die anderen sind alle vollkommen ignorant. Das kann nichts werden. Dahinter steht die Illusion, dass mein Rassismus über die Jahre kontinuierlich weniger werden würde, dass ich besser dastehe und irgendwie die bessere Weiße bin. Ne? Dieser Gegensatz, die anderen sind es nicht, aber ich schon. Dritte Illusion, ich bin die bessere Weiße, deshalb kann ich ignoranten Weißen etwas beibringen. Dieser Illusion von Bessersein liegt die Vorstellung einer linearen Entwicklung von schlechter zu besser zugrunde. Diese wiederum spiegelt die Verheißung der Moderne von kontinuierlichem Fortschritt. Ja, dieses Denken von unten nach oben. Die Vorstellung von Bessersein dient als Berechtigung dafür, die Rolle als Leiterin in politischen Prozessen einzunehmen. Von weißen Teilnehmenden antirassistischer Veranstaltungen wird diese Rolle gleichermaßen gewünscht und verabscheut. Das ist meine Erfahrung. Die Abscheu äußert sich in Bemerkungen, das meistens so hinter meinem Rücken so, die hält sich wohl für was Besseres. Gleichermaßen ist der Wunsch nach einem sogenannten Profi bei Weißen durchaus vorhanden. Nach dem Motto, die kennt die Rezepte, die mir Sicherheit geben. Sie hat die Listen mit den No-No-Wörtern und den Handlungsanweisungen. Die Rolle des antirassistischen weißen Profis beinhaltet nicht nur die Imagination eines Besserseins im Sinne von mehr Wissen und mehr Erfahrung, sondern vor allem im Sinne einer höheren moralischen Qualität. Wenn es so ist, dass Weiße von Rassismus profitieren, dann sägen weiße Antirassistinnen gewissermaßen an dem Ast, auf dem sie sitzen. Ein sehr weit verbreitetes Bild. Das bedeutet, in dieser Denkfigur erfolgt das Engagement Weißer gegen Rassismus nicht aus Eigennutz, sondern wurzelt in moralischen Werten. Somit wären weiße Antirassistinnen Menschen of Color überlegen, denn letztere engagieren sich auch aus Eigennutz gegen Rassismus, auf der anderen Seite Weiße hingegen rein aus uneigennützigen ethischen Motiven. Also sie stehen, na, versteht ihr, auf einer ethisch höheren Stufe, ne, weil sie, wir müssten es ja nicht machen, wir Weißen, wir machen das nur, weil wir so nett sind. Diese Illusion der besseren Weißen setzt das noble Motiv des Eintretens für Gerechtigkeit als selbstverständlich voraus. Dabei ist es oft, wenn auch unausgesprochen, nicht das Vorrangige oder überhaupt gar nicht vorhanden. Es gibt Motive, die nicht so nobel sind, im Sinne von Widerstand, Gesellschaftsveränderung, sondern, das hat Anja Weiß herausgestellt, es gibt eine ganze Reihe von Motiven, zum Beispiel politisches Eigeninteresse. Wenn es möglich ist, Schwarze umzubringen, werden auch die Repressionen gegen Linke, Lesben und so weiter zunehmen. Motto, heute die, morgen wir. Pragmatische Erwägungen. Ich kann im interkulturellen Bereich einen interessanten Tätigkeitsbereich finden. Oder professionelle Erfahrung. Ich werde meinen Klientinnen und Klienten einfach nicht gerecht, wenn ich mich nicht mit Rassismus auseinandergesetzt habe. Die Frage der Motivation hat viel mit der Qualität unserer Arbeit zu tun. Im Hinblick auf weiße Antirassistinnen und Antirassisten möchte ich behaupten, dass wir, sie, viel zu wenig darüber sprechen, warum wir diese Arbeit machen. Und ich behaupte weiter, dass dieses weiße Schweigen zu unseren Beweggründen, aber auch zu unserer Wut oder anderen missliebigen Gefühlen uns daran hindert, tragfähige Bündnisse mit Menschen of Color und auch untereinander aufzubauen. Wir brauchen diese Bündnisse, wenn wir nachhaltige gesellschaftliche Veränderungen bewirken wollen. Und wir brauchen sie auch, um zu erkennen, wie weiße Denk- und Verhaltensmuster aussehen und was typisch weiß ist. Erkenntnisse sind wichtig, aber es ist natürlich etwas ganz anderes, diese Erkenntnisse auch umzusetzen. Ich kritisiere das Phänomen der Einzelkämpferin und heute, ne, bin ich allein hergekommen. Ich weiß um die Illusion der besseren Weißen und bin dennoch immer wieder bereit, diese Rolle zu spielen. Unsere antirassistische Arbeit müssen wir, denke ich, immer wieder kritisch daraufhin überprüfen, inwieweit sie weiße Vorherrschaft bekämpft oder sie zementiert. Diese Überprüfung als auch die Auseinandersetzung mit weißen Mustern im Sinne kollektiver, gewaltvoller Zurichtungen ist deshalb so wichtig, weil sie dazu beiträgt zu verstehen, dass Rassismus niemanden ungeschoren davonkommen lässt. Denn eine rassistische Welt ist für niemanden die beste aller Welten, auch nicht für Weiße.